Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Montag, 6. Januar 2025. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger, und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Wir sprechen über den letzten Spieltag in der NFL, Woche 18. Hat für mich immer so ein bisschen letzter Schultag-Vibes, wenn man da so reingeht in den Spieltag. Aber voll. Letzter Schultag, aber manche müssen noch in mündliche Nachprüfungen, um irgendwie weiterzukommen, versetzt zu werden.
Es ist diese komische Mischung aus Preseason-Feeling und Playoff-Feeling, was halt nicht zusammenpasst. Aber also wir reden gleich über Broncos Chiefs und das war halt Playoff-Rennen auf der einen Seite und sehr viel Preseason-Feeling auf der anderen Seite.
Ja, wir sprechen über einige Spiele. Letztendlich, an der Spitze muss man sagen, also wenn es um die Playoffs ging, sind die großen Sensationen, die großen Veränderungen ausgeblieben. Aber dafür, wenn wir aufs andere Ende schauen, da gab es ein bisschen Bewegung, eine kleine Überraschung. Denn die Patriots, die mit ihrem Backup-Rookie-Quarterback an den Start gegangen sind, haben gegen die Backup-Bills gewonnen. Aber das bedeutet halt, dass sie den Nummer 1-Pick verloren haben. Nochmal der Beweis, Tanken in der NFL ist nicht möglich. Unklar ist, ob Jared Mayo, der Head Coach der Patriots, bei einer Niederlage seinen Job hätte behalten dürfen. Wahrscheinlich nicht, aber Jared Mayo wurde bei den Patriots gefeuert nach nur einer Saison. Überraschend, wir haben vorher drüber gesprochen, am Donnerstag, dass wir beide nicht damit rechnen, wir es beide aber auch schon nachvollziehen könnten, wenn man sich trennt. Also deswegen überraschend, aber jetzt kein Schock.
Ja, überraschend, weil wir beide nicht dachten, dass Robert Kraft so schnell die Reißleine zieht, nachdem es sein lange geplanter Nachfolgeweg für Bill Belichick war, dass das so kurz nach Spielende passiert. Also wir sind jetzt Montag, wir nehmen auf kurz nach 12 unserer Zeit, das heißt, wir haben jetzt noch keine News vom Montagmorgen US-Zeit. Es ist die einzige Entlassung, die wir bisher gehört haben. Und die kam ja wirklich, ich weiß nicht, anderthalb Stunden nach Spielende sowas.
Sehr schnell.
Das verrät uns, denke ich, ein paar Dinge. Und zwar nicht, dass Mayo Anweisung hatte, das Spiel zu verlieren. Also das habe ich auch gestern häufiger gelesen. Ich glaube nicht, dass das der Grund war. Ich denke, es sind zwei Sachen. Erstens, die Entscheidung war längst vor Woche 18 gefallen.
Ja.
Und sie haben ihn einfach dieses letzte Spiel halt noch machen lassen, obwohl klar war, egal was da passiert, sie werden sich von ihm trennen. Und zweitens eben, Robert Kraft sieht wirklich akuten Handlungsbedarf, weil wenn er seinen Nachfolgemasterplan, den er da letztes Jahr uns verkauft hat, so schnell über den Haufen wirft, und wir sind uns ja alle einig, dass es jetzt nicht an den sportlichen Ergebnissen unbedingt liegt, also außer Kraft hatte sehr unrealistische Erwartungen an diesen Kader. Ich weiß, er hat in seinem Statement gesagt, so ja, hier die sportliche Entwicklung und so, da hat er sich mehr erhofft. Aber also ich glaube nicht, dass man auf dieses Patriots-Team gucken kann und sagen kann, ja, die haben nur 4 Spiele gewonnen, dann musst du den Headcoach feuern. Wenn wir das mal ausschließen, dann muss es ja an internen Dingen liegen. Vielleicht, wie er die Franchise intern geführt hat, wie er den Lockerroom geführt hat. Vielleicht hat er da Teile des Lockerrooms verloren. Wir haben drüber gesprochen, dass er gegenüber den Medien definitiv nicht die beste Figur gemacht hat.
Sind ja aber auch die Gerüchte, die man jetzt so hört, ne? Dass es vor allem Off-Field-Geschichten waren, am Ende zu der Entscheidung geführt haben und nicht unbedingt die On-Field-Performance. Und
also so sehr ich Kraft vor einem Jahr für seine Herangehensweise an die ganze Belichick-Nachfolge kritisiert habe, rechne ich ihm das hier auch irgendwo wieder positiv an. Dass er eben sagt, das ist jemand, und das ist ja auch mein, also so sehe ich die Situation, auch Mayo hat überfordert gewirkt mit dem Job. Dass du dann eben sagst, okay, das war ein Fehler.
Ja.
Wir wollen hier in eine andere Richtung gehen. Wie diese andere Richtung dann aussieht, das wird spannend. Ich meine, Mike Vrabel ist dann der Name, der sofort rumgeistert, und die Tatsache, dass die Jets Vrabel schon interviewt haben, vielleicht hat das bei Kraft auch nochmal den Prozess beschleunigt. Das ist auch ein attraktiver Posten vielleicht für Ben Johnson. Wenn jetzt dann die Patriots sagen, wir wollen in eine offensive Richtung gehen, wir wollen Drake May, den besten Offense-Coach, irgendwie versuchen zu holen. Eventuell auch dann der Weg in diese Richtung. Also ich glaube, vielleicht das so als Schlusssatz, ich glaube, dass die Chance, dass die Patriots in diesem Headcoach-Cycle ein klares Upgrade gegenüber Gerard Mayo finden, ist relativ hoch.
Da stimme ich zu. Ich stimme auch zu, dass man es ihm hoch anrechnen muss, dass er sich den Fehler halt nach einem Jahr eingesteht und nicht an diesem, ich meine, wie viele Führungspersonen halten dann an so einer Überzeugung fest? Und er war sehr überzeugt. Wir haben darüber gesprochen, dass er niemanden anderes, keinen anderen Kandidaten reingeholt hat, mit denen gesprochen hat. Gleichzeitig macht es halt gerade diesen Prozess, dass man eben sich so auf Jared Mayo festgelegt hat, lässt das Ganze halt noch schlechter aussehen im Nachhinein, wenn du dich nach einem Jahr wieder trennen musst. Es macht den Fehler halt größer in the first place. So, und klar,
genau.
Klar, jetzt einfach zu sagen, okay, das war nix, lass uns das anders versuchen, schön und gut. Gleichzeitig sieht es halt wirklich nicht gut aus in der Nachbetrachtung. Es haben aber von diesem Patriots-Sieg drei Teams profitiert, vor allem die Titans, die jetzt den Nummer 1-Pick haben. Die Browns sind geklettert an Nummer 2 und die Giants sind natürlich auch geklettert an 3, weil die Patriots, die sind nicht nur ein oder zwei Plätze zurückgefallen, die sind an 4 gedroppt. Und das tut natürlich schon extrem weh, weil der Value-Verlust, den du da einfach erleidest, ist schon extrem hoch. Und die Jaguars picken an 5. Generell, wenn man sich jetzt diese Top 10 Picks dann im kommenden Draft anschaut, einige Stammgäste wirklich dabei. Also Browns, Giants, Raiders, Jets, Panthers, gefühlt jedes Jahr in den Top 10 dabei oder fast jedes Jahr in den letzten Jahren.
Ja, und du hast ja gesagt, wenn man einen Beweis braucht dafür, dass Tanking nicht funktioniert hat, ist es halt wirklich dieses Spiel. Wir hatten ja sogar noch drüber gesprochen, dass die Bills Backups spielen, das wussten wir. Und dann hätten wir noch gesagt, ja, was, wenn Drake May nicht ganz fit ist und so weiter. Und dann war er questionable vor dem Spiel, hat gestartet, wurde nach 3 Snaps rausgenommen. Ja, dann kommt halt Joe Milton rein und macht es richtig gut. Und gleich beim ersten Drive bringt alle 6 Pässe an, hat ein paar Shots downfield. Ich war echt überrascht, wie gut er sich da geschlagen hat, muss ich ganz klar sagen, weil der war ja super roh als Prospect, als der in die NFL kam. Und klar, die Bills haben halt auch die Backups und teilweise die Backups der Backups drauf gehabt. Wir haben gesagt, Josh Allen, das wussten wir, der wird starten und dann wahrscheinlich einen Drive spielen und runtergehen. Mitch Trubisky gespielt, aber ja sogar auch Mike White. Also auch die haben ihren dritten Quarterback reingebracht, aber auch alle Register gezogen. Und natürlich, Value-Verlust mit dem Pick bei den Patriots ist da. Ich glaube, es ist ein Draft, in dem es nicht ganz so schlimm ist, tatsächlich. Natürlich, die 1 zu haben wäre gut gewesen, dann kannst du Draftkapital reinholen. Ich glaube aber, dass das kein Draft wird, in dem wir so die wahnsinnig aggressiven Trades nach oben bekommen.
Das stimmt gleichzeitig. Also letztendlich wird es wieder genug Quarterback-needy Teams gehen, die zumindest Interesse an dem ersten Pick haben.
Ja.
Und wenn sie an 3 gefallen wären, wäre es auch noch deutlich besser in meinen Augen gewesen, weil du dann vielleicht voraussichtlich den besten Nicht-Quarterback bekommen könntest. Kommt drauf an, was die Titans da machen. Aber also ich verstehe deinen Punkt. Es gibt bestimmt Drafts, in denen der Value-Verlust noch größer wird. Aber von 1 auf 4. Also klar, wenn du es geschafft hättest, den ersten Pick wegzutraden, was du da alles an Munition bekommen hättest, auch wenn es vielleicht nicht der aggressivste Trade gewesen wäre, ist halt schon ein klarer Unterschied zu Pick 4. Entweder pickst du halt selber oder du versuchst von da dann runterzugehen. Das ist schon ein großer Unterschied.
Das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Das ist halt nicht so eine Situation wie jetzt Panthers gehen für Bryce Young hoch. Oder wenn wir uns vorstellen, die Bears letztes Jahr wenn die den ersten Pick getradet hätten letztes Jahr, was die da gekriegt hätten. So eine Situation ist es halt nicht dieses Jahr. Ich denke aber auch eben gerade mit der Draft-Order, dass du ja dann letztlich 3 Quarterback oder 3 potenziell Quarterback, nie die Teams 1 bis 3 hast. Wir wissen ja nicht, was in der Free Agency passiert, aber Stand heute, Titans, Browns, Giants. Klar, dass dann die Chance da gewesen wäre, irgendwer will vor die anderen beiden springen und dann nimmst du vielleicht zumindest irgendwie einen hohen Pick nächstes Jahr noch mit oder irgendwas in der Richtung. Klar, das wäre möglich gewesen. Mich aus Patriots-Sicht würde fast mehr ärgern, dass du halt jetzt, wie du gerade gesagt hast, eben in einem Draft, der definitiv nicht so top-heavy ist wie der letzte, deutlich, deutlich weniger, jetzt wahrscheinlich nicht mal den besten Non-Quarterback.
Ja, eben.
Das würde mich fast sogar ein bisschen mehr ärgern. Das weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob du den ersten Pick in dem Jahr so hättest wegtraden können, ob das passiert wäre.
Es ist ja ein bisschen vergleichbar mit Pick 5 letztes Jahr. So, Marvin Harrison ist an 4 gegangen, der beste Nicht-Quarterback, nachdem 3 Quarterbacks gegangen sind. Und dann, der Nummer 5-Pick, das ist schon dann was anderes.
Und letztes Jahr hat es funktioniert, weil der Draft insgesamt so super top-heavy war. Also ihr wisst, ich hatte Malik Nabers höher gerankt. Also für mich sozusagen war das gar nicht mal so schlimm in meiner Analyse. Und wir hatten aber mehrere wirklich, wirklich gute, vor allem Offense-Prospects oben im Draft. Das wird dieses Jahr anders sein. Also ohne da jetzt schon zu sehr draftmäßig vorauszugreifen. Aber wir werden sehr, sehr anders über diesen Draft sprechen, weil wir nicht diese ultra hoch Blue-Chip-gerankten Talents da in der Top 10 haben werden. Das wird eine andere Dynamik sein im kommenden Draft.
So, wir wollen aber noch über den Black Monday sprechen, beziehungsweise wir haben noch nicht viel zu besprechen, weil noch nicht so viel passiert ist. Das wird jetzt im Laufe des Tages passieren und stattfinden. Gerade bei den Giants, glaube ich, haben wir bald Klarheit, weil da ist ein Meeting, ja, 8 Uhr genau. Ortszeit angesetzt. Ich glaube, das ist so in 2 Stunden jetzt von unserer Aufnahme entfernt. Könnte also auf jeden Fall schon mehr rausgekommen sein, wenn ihr diesen Podcast hört. Es gibt aber schon ein paar Coaches, die sich sicher sein können, dass sie nächstes Jahr weiterhin Headcoaches bleiben. Zum Beispiel bei den Dolphins Mike McDaniel, die ja die Playoffs dann verpasst haben. Und über den haben wir auch viel gesprochen, Shane Steichen bei den Colts darf auch bleiben.
Ja, und unterschiedliche Dynamiken. Also wir reden gleich kurz noch über die Dolphins, aber bei Miami bin ich gespannt, wie die es jetzt angehen. Ist es dann nächstes Jahr so, ist da viel Druck drauf? Weil eigentlich ist es jetzt ein Kader, der in einen Rebuild zumindest teilen muss. Bei den Colts ist die Lage relativ klar. 2025, do or die, wenn das schief geht, Head Coach, GM, Quarterback, alle weg. Wenn es klappt, dann mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber das ist sehr klar die Situation bei den Colts. Und wir haben auch die Situation in Cleveland. Die haben ja schon am Samstag gespielt und da wurden dann direkt nach dem Spiel, also wirklich Sonntagmorgen unserer Zeit war es, glaube ich, wurden mehrere Assistant Coaches gefeuert. Da können wir also davon ausgehen, dass Stefanski da auch bleibt. Also das sind schon mal 3 Spots, die wir, ich glaube, wir hatten bei allen 3 gesagt, sie bleiben. Bei den Giants war das ja genau das, was ich gesagt hatte am Donnerstag in unserer Preview. Da wird es ein Meeting geben. Und wenn die Pläne, die dann da vorgestellt werden, wenn die Ownership nicht gefallen, dann kann es durchaus sein, dass wir heute eben die Meldung kriegen. So, und jetzt dann doch vielleicht alle weg, vielleicht nur der Headcoach, vielleicht nur der GM. Mal schauen.
Ja, nach dem, was ich so an Gerüchten gelesen habe, der Vibe rund um Brian Daboll ist, glaube ich, nicht gut. Also ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, wie ich vielleicht noch am Donnerstag war, dass er bleiben darf. Aber ja, genau, da haben wir uns unterschieden. Bei den anderen waren wir uns einig. Aber lass uns über Football sprechen. Und zwar zuallererst mal natürlich über das Sunday Night Game. Die Detroit Lions haben gegen die Minnesota Vikings gespielt. Das Spiel um den Nummer 1 Seed in der NFC. Das erste Mal, dass 2 Teams mit 14 Siegen, also die beide 14 Siege hatten, gegeneinander gespielt haben. Und es war eine Lions-Machtdemonstration. 31-9 schlagen sie die Vikings, damit sichern sie sich eben den Nummer 1 Seed, aber auch natürlich den NFC North Titel und den Nummer 1 Seed übrigens zum ersten Mal in der Franchise History. Viele haben einen Shootout erwartet in diesem Spiel, den gab es nicht lange Zeit und dann nur einseitig eigentlich. Vor allem, weil die Vikings Offense nicht ansatzweise an das Niveau der Vorwochen rangekommen ist. Insbesondere Sam Darnold, kein gutes Spiel von ihm im schlechtesten Zeitpunkt oder im schlechtesten Spiel. Es ist aber nicht allein seine Schuld gewesen, stand massiv unter Druck. Aber was ich halt spannend fand, haben wir nicht darüber ausgiebig gesprochen? Also natürlich hatten wir die Frage, oder hattest du die Frage gestellt, spielen die Lions weiterhin Man-Coverage? Aber vor allem, traut man sich auch mal gegen die Vikings zu blitzen? Weil dann läuft man halt Gefahr, gegen die guten Playmaker aufgefressen zu werden, die dann in 1-gegen-1-Duellen sind, wo man meistens den Kürzeren zieht, allen voran natürlich gegen Justin Jefferson. Hier war aber das Resultat, man hat viel geblitzt, es war viel Druck auf Darnold und gleichzeitig überraschend wenig Separation der Receiver in vielen Plays. Ja. Also wirklich eine herausragende Leistung der Lions Secondary und dann eben noch die Ungenauigkeiten von Sam Darnold mit dazu. Das ist halt too much dann in so einem Topspiel.
Genau, also das war eben die Frage. Ich hatte ja die ganzen Statistiken gesagt, dass eben Darnold kein Quarterback wurde so wenig geblitzt in den ersten 17 Wochen wie Darnold. Und wenn er geblitzt wurde, war er durch die Bank weg eigentlich Top 5 in allen relevanten Statistiken. Also es war ja eben auch so, wenn sie geblitzt wurden, in der Regel haben die Vikings sich dann verbrannt dafür. Und das hier, du hast die Faktoren eigentlich gerade super zusammengefasst. Es war kein Meltdown-Spiel von Sam Darnold. Nee. Natürlich auch nicht mit Turnovern oder sowas. Es war jetzt auch nicht so, dass man sagt, ja, Darnold hat es halt irgendwie hier und da und dort weggeschmissen. Aber er war schon mitentscheidend dafür, dass Minnesota eben nicht mehr machen konnte in einem Spiel, das lange eben unerwartet Low-Scoring war und dementsprechend auch vielleicht zu haben gewesen wäre für die Vikings mit einer besseren Offense-Vorstellung. ESPN Stats hat ihn mit 8 Overthrows in der ersten Hälfte von diesem Spiel. Und das war ein Drive-Killer. Das war mehrfach Third Down zu Hockenson. Das war ein paar Mal Off-Target Richtung Justin Jefferson. Red Zone war ein Riesenproblem. Und Minnesota, was mich auch gewundert hat. Die waren extrem pass-heavy lange in der Red Zone, obwohl sie da keinen Erfolg hatten. Und da war eben ganz besonders dieser Punkt, dass die Lions das machen konnten und auch ein Stück weit durften mit Blick auf die Refs, weil das sind ja manchmal 50-50 Calls, dass sie sehr, sehr physisch in Coverage waren. Und das hat sich in der Red Zone ganz besonders bemerkbar gemacht. Das ist der Stil dieser Lions-Defense eben, viel mehr in Coverage, viel physisch in Coverage. Und wenn dann der Quarterback die Würfe, die da sind, verfehlt und dann noch hektisch teilweise unter Druck wird, dann sind diese Passfenster vor allem in der Red Zone super, super klein. Und da war einfach nicht, oft nicht die Zeit da, dass sich da noch mehr öffnet. Und sie waren 0 von 4 in der Red Zone. Sie haben ihn sehr, sehr viel geblitzt. Sie hatten sehr viel Erfolg eben mit dem Blitzing. Sie haben allein 14 Mal Cover Zero gespielt in diesem Spiel. Das ist schon ultra aggressiv. Und da kommen wir auf den Punkt, das hätte eigentlich das sein müssen, wo Minnesota sie bestrafen kann. In der Red Zone vielleicht nochmal ein eigenes Thema, aber es war dann vor allem für mich außerhalb der Red Zone, wo es offene Receiver auch teilweise gab. Aber die hat Darnold dann eben verfehlt. Und es waren auch mehr Plays noch möglich. Bei dem Fourth and Goal, früh im dritten Viertel, da kriegt er einen Crosser von der rechten Seite, der aufgeht. Darnold schaut da auch hin, wirft den Ball aber nicht. Stattdessen geht er raus aus der Pocket, kriegt den Wurf nicht hin. Turnover on Downs. Gegen Man Coverage gestern, 10 von 28 für 125 Yards. Das hätte halt der Trumpf sein müssen. Und sie konnten den so gar nicht ausspielen. Und es lag teilweise an der Coverage der Lions. Also wirklich absolut Hut ab, was die da in Coverage gemacht haben. Aber es lag halt auch viel an den verpassten Würfen von Darnold, weil diesen Spielraum für Fehler hast du da nicht. Und die andere Seite der Medaille, finde ich, ist noch als letzten Punkt zu der Offense. Wir haben mehrfach darüber gesprochen in den letzten Wochen, dass Minnesotas Run-Game einen deutlichen Drop-Off hatte seit dem ersten Saisondrittel. Mhm. Und man hat es gestern gesehen. Also diese Red-Zone-Problematik kommt ja in Teilen auch daher, dass sie halt da den Ball überhaupt nicht laufen können.
Aber haben sie es viel versucht?
Nee, sie haben es gar nicht viel versucht. Wie gesagt, sie waren super pass-heavy in der Red Zone. Ja. Ich glaube, es war halt auch gameplan-technisch, haben sie es schon gesagt, naja, wahrscheinlich werden wir den Ball da nicht laufen können. Und das ist, finde ich, dann schon was ich Richtung Playoffs auch noch mal mitnehme. Weil du willst natürlich nie eindimensional sein offensiv. Gerade weil es eben die Möglichkeiten für die Defense vergrößert und die Gefahr, dass so ein Sam Darnold-Spiel passiert, halt auch vergrößert. Aber an dem Punkt sind wir mit Minnesota aktuell.
Ja, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man das nochmal so konsequent versucht, durchs Passspiel zu lösen in der Red Zone, nachdem das halt auch nicht funktioniert hat. Weil ich finde, ansonsten ist man halt teilweise, man ist den Ball halt super selten generell in diesem Spiel gelaufen. Mhm. Obwohl es lange eng war, das habe ich auch nicht so unbedingt verstanden. Und ja, dieses Cam Akers Big Play, sein übrigens zweitlängster Run seiner NFL-Karriere. Ich glaube, 58 Yards müssten das gewesen sein. Den mal rausgerechnet, ist es ja auch nicht so, dass man gar nichts am Boden machen konnte. Also ich hätte es in der Red Zone zumindest mal versucht. Man war ja mehrfach so knapp davor und dann wirklich Passspiel um Passspiel um Passspiel sich da die Downs irgendwie selber zu klauen, das habe ich nicht nachvollziehen können.
Ja, ich denke, es war schon auch eine Gameplan-Nummer. Und
ja, aber beim vierten auch Mal kannst du doch.
Ja, irgendwann musst du
auch mal Klick machen. Irgendwann musst du sagen, okay, das war jetzt nix. Wir haben jetzt, das ist jetzt der vierte Drive in der Red Zone und wir haben bislang 6 Punkte rausgeholt.
Ja. Naja. Für mich, ich gehe mit zwei, auf der Seite des Balls mit 2 Takeaways aus diesem Spiel. Vikings eben, wir müssen einfach darüber reden, auch dann, wenn wir auf die Playoffs gucken. Das ist im Moment eine relativ eindimensionale Offense und die eine Dimension ist sehr, sehr stark. Also die sind ja mit dem Passing-Game an sich super gefährlich und können 30 machen gegen fast jede Defense. Aber es ist eine eindimensionale Offense und das heißt, dass der Spielraum für Fehler für Sam Darnold auch echt klein ist. Und dann was die Lions angeht, also die Lions-Defense, bevor wir zur anderen Seite noch kommen, das ist eine Defense. Wenn die so spielen darf in den Playoffs, und ich sage es jetzt hier bewusst, darf eben im Sinne von In den Playoffs wissen wir alle, dass die Refs nicht ganz so streng pfeifen. Wir wissen, dass sowas wie Holding, Kontakt in der Route wird in den Playoffs weniger gepfiffen als in der Regular Season. Ich denke, das wird Detroit zugutekommen. Wir müssen auf Terry Arnold warten. Der musste verletzt raus mit der Knöchelverletzung. Wissen wir noch nicht, ob der spielen kann dann in 2 Wochen. Das wäre natürlich dann nochmal ein Ausfall in der Secondary. Aber wenn die so spielen können in Coverage und dann eben ihr Blitzing spielen können, da sage ich ganz ehrlich, ich glaube, dass das gegen jeden Quarterback in diesem NFC-Playoff-Feld funktionieren wird.
Ja. Ich bin vor allem gespannt darauf, ob sich andere Teams, jetzt die Rams sind der nächste Gegner der Vikings, sprechen wir gleich noch kurz drüber, ob die sich da was abschauen können oder es halt einfach für die Lions perfekt gepasst hat. Aber lass uns doch kurz auf die andere Seite des Balls schauen. Mhm. Kann man, glaube ich, relativ schnell abhaken, finde ich. Also, man muss über ein paar Punkte sprechen, das schon, aber es war halt es war für mich Prime Lions Offense eigentlich. Das aggressive Playcalling, ja, die Big Plays am Boden, die mitteltiefen Crosser über die Mitte. Insgesamt waren es knapp 400 offensive Yards, 10 First Downs mehr als die Vikings. Jahmyr Gibbs mit einem absoluten Banger-Spiel mit 4 Touchdowns insgesamt, 3 am Boden, einer dann durch die Luft, wo sie auch den Blitz der Vikings dann richtig schön bestraft haben, wo er gegen Van Ginkel in Man-Coverage letztendlich ist. Und das war kein Matchup auf Augenhöhe. Es lief nicht alles perfekt für die Lions offensiv. Ich finde, auch das spielt mit in diese Prime-Lions-Bezeichnung mit rein. Also gerade bei Jared Goff, der ein paar Fehler gemacht hat, aber trotzdem starker Auftritt gegen eine, und das muss man, finde ich, nochmal dazu sagen, eine der besten Defenses der Regular Season.
Ja, also Gibbs war für mich der X-Faktor. Seine Explosivität war das, was die Offense geöffnet hat, der erste Touchdown-Run.
Da möchte ich ganz kurz nochmal einhaken, weil man ja immer so, ja, und Montgomery, und die funktionieren nur zusammen. Und ich habe mich da die letzten Jahre immer gegen gewehrt. Montgomery hat mir dieses Jahr dann besser gefallen. Ja, aber Jahmyr Gibbs könnte das auch alleine sehr gut. Also das wieder der Beweis dafür.
Ich glaube, Gibbs ist schon so der Spieler, den willst du jetzt nicht, dass er jede Woche 25 Mal den Ball läuft.
Das nicht, aber ich will, aber dass er mehr den Ball läuft als Montgomery.
Genau, also 18 Mal, 17, 18 Mal geht, und dann hast du halt den Change of Pace und Short Yardage Back alternativ. Seine Explosivität war für mich der X-Faktor. Der erste Touchdown-Run, wie er da durch explodiert, sich schmal macht, in die Mitte pusht, zurück nach außen, dann wieder den Turbo zündet. Touchdown-Catch, hast du gerade schon gesagt, diese Angle-Route aus dem Backfield, der Linebacker blitzt, Mitte ist offen. Und da kannst du von Van Ginkel nicht erwarten, dass der da hinterherkommt. Der lange Run beim Outside-Zone-Play, der den letzten Touchdown vorbereitet hat. Ja, und dann ist es halt wieder so ein Spiel von der Lions Offense. Wenn die heiß laufen, dann scoren die halt auch oft 3-4 Mal hintereinander. Und so war es dann in der zweiten Hälfte. Nach der Goff-Interception, die zweite, genau, 3 Touchdown-Drives nacheinander. Allein mit den 3 Drives hat Detroit, ich glaube, fast 15 Minuten von der Uhr genommen in der zweiten Hälfte. Und dann war das halt durch, weil Minnesota offensiv nie geantwortet hat. Auch da zweite Hälfte eben. 2 Turnover und Downs, verschossenes Field Goal. Ja. Nach der Goff-Interception nur ein kurzes Field Goal gemacht, und das war's. Und irgendwann scored die Lions Offense eben. Ich hab's mir witzigerweise auch so, meine erste Notiz ist, normales Passing-Game für Detroit. Also viel underneath, viel da den Ball verteilt. Goff relativ effizient auch wieder, was das angeht. Er hatte ein paar Fehler, er hat 1-2 Würfe verfehlt. Er hat die Interceptions, die erste war bei dem Screen, den er sehr spät wirft, und dann wird er halt tippt, und Ivan Pace fängt den ab. Und die zweite, ich weiß nicht, gefühlt für mich eher Jameson Williams, also trotzdem ein Wurf tief in Double Coverage, also Williams irgendwie, der die Route auch nicht richtig fertig läuft. Natürlich geht der Wurf trotzdem in Double Coverage, und er überwirft dann Williams letztlich, und Harrison Smith fängt den ab. Aber er hat doch wirklich auch toughe Plays, also gleich das erste 4. und 5, wo die Vikings den freien Rusher kriegen von der Edge, Goff weiß, dass er einen Hit einsteckt, bringt den Ball aber noch für einen First Down raus. Ja, ich habe es mir ehrlich aufgeschrieben wie du. Ich wollte noch zwei Leute erwähnen. Grenard für die Vikings-Defense, der wieder ein tolles Spiel hatte. Und wir haben ihn jetzt negativ erwähnt, aber Van Ginkel an sich auch wieder ein tolles Spiel. Der hat wieder auch mehrfach diese Plays gemacht, wo er Screens antizipiert. Einmal Gibbs komplett begraben. Der hätte einmal fast wieder so ein Pick 6 gehabt. Und selbst so im Gesamtkonstrukt, sie haben die Lions ja lange Low-Scoring gehalten. 17 Punkte über die ersten 3 Viertel. Viel mehr kannst du nicht verlangen gegen diese Offense. Und dass dann irgendwann die Dämme brechen, wenn deine eigene Offense halt nichts macht. Ja, das ist halt so.
Vor allem, wenn du halt so viel auch auf dem Feld stehen musst als Defense. Ne? Genau. Also halt auch ein Faktor. Ich glaube, es waren, lass mich lügen, über 10 Minuten unterm Strich mehr Lions Offense auf dem Feld. Ich gucke gerade noch mal nach.
Es war deutlich mehr auf jeden Fall.
Mehr sogar. 13 Minuten mehr. Ja. Und das ist letztendlich dann für eine Defense unmöglich, gegen so eine Offense durchzustehen. Die Lions sichern sich damit jetzt eine sehr, sehr wichtige Bye-Week. Man darf nicht vergessen, die sind echt verletzungsgebeutelt. Viele Verletzte. Da kann man vielleicht etwas fitter werden. Und die Vikings müssen, wie gesagt, jetzt nach L.A. gegen die Rams, die gestern schon ihre Bye-Week hatten quasi, die geschont haben. Das wird ein sehr, sehr spannendes Spiel.
Wird super spannend. Auch, also ich weiß jetzt schon, dass wir da sehr viel drüber reden werden. Wie gehen die Rams mit dem Blitzing um, weil das einfach ein Thema ist. Wir hatten das Spiel ja schon in der Regular Season. Damals hat LA das überraschend gewonnen an dem Zeitpunkt der Saison. Ich glaube, dass die Vikings-Defense da den Rams ganz schön Probleme machen kann.
Und ich bin auch gespannt, ob Dan Campbell seine Versprechen halten kann an Kevin O'Connell. Denn direkt nach dem Spiel hat er gesagt, wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Schauen wir mal, da wird da wird Sean McVay was gegen haben. Lass uns weitermachen mit dem AFC-Wildcard-Rennen. Danach sprechen wir über die NFC. Aber erstmal das Wildcard-Rennen, was so viel Potenzial hatte für Sensationen, für Überraschungen, für Drama. Am Ende gab es nichts davon. Es bleibt alles beim Alten. Die Bengals hatten schon ihre Hausaufgaben gemacht. Samstag Nacht, auch wenn sie zittern mussten, aber am Ende knapp gewonnen gegen die Steelers. Das hat bedeutet, dass die Broncos gewinnen mussten. So oder so, egal, was die Dolphins machen. Aber sie mussten auf jeden Fall gewinnen, sonst wären sie sicher raus gewesen. Hatten halt den Vorteil, dass es für die Chiefs um nichts mehr ging. Die haben nämlich komplett geschont oder nahezu komplett geschont. Und die Broncos haben nichts anbrennen lassen. Aber mal so gar nichts. 38-0. Das erste Mal Playoffs für Denver seit dem Super Bowl-Gewinn 2015. So holt man sich Selbstvertrauen, wenn es nächste Woche gegen die Bills geht.
Ja, so kann man es sagen. Es war genau das Spiel, das man aus Denvers Perspektive hier sehen wollte. Ja. Team auf Playoff-Kurs, eben, du hast gesagt, die den Sieg brauchen. Gegen ein Team, für das es um nichts geht und das seine Backups spielen lässt. Du gehst früh in Führung, legst noch einen nach und lässt nie Spannung aufkommen, weil auch ehrlicherweise ja von der Chiefs-Offense überhaupt nichts kam. Also Carson Wentz hatte 10 Completions, die hatten keine 100 Passing Yards, keine 30 Rushing Yards, 5 First Downs für Kansas City in dem Spiel. Kein Trip in die Red Zone, keine 20 Minuten Ballbesitz. Also da war ja gar nichts. Und ich meine, wir hatten vor dem Spiel ja auch noch gesagt, hier, also ja, Patrick Mahomes trägt diese Offense halt. Und das Grundgerüst, abgesehen von Mahomes, ist nicht so wahnsinnig stark. Und das konnte die Broncos Defense halt auch komplett ausnutzen.
Es war ja weniger als das Grundgerüst, muss man fairerweise
sagen. Natürlich, Kelsey hat auch nicht gespielt, klar. Einige und die Receiver eben auch nicht wirklich. Das, ja, muss man einfach sagen, es war ein Backup-Spiel. Und dann war Denver halt offensiv effizient. Bo Nix hat seine ersten 18 Pässe angebracht, 18 Completions in Folge zum Start in ein Spiel, neuer Rookie-Rekord. Hatte natürlich ein bisschen Glück bei dem dritten Touchdown, der dreifach getippt dann von Vele war es, glaube ich, gefangen wird.
Also der die Route falsch gelaufen ist und nur deshalb da war.
Übrigens. Ja, total kurioses Play. Irgendwo auch das typische Bo Nix-Spiel. Viel Production mit sehr viel kurzen Pässen, vielen Screens. Ich meine, die beiden Touchdowns auf Mims sind letztlich Screenpässe, die irgendwie 5-6 Yards ins Backfield geworfen werden. Aber halt auch die 2-3 Shotplays.
Ja, und
den Touchdown auf Sutton fand ich einen guten Wurf.
Ja.
Und Scrambles. Also das ist einfach sein Spiel. Paar Shotplays, 2-3 Shotplays. Idealerweise Production underneath und halt die Scrambles. 7 Runs für 47 Yards gestern.
Ja, und Sean Payton hatte vorher gesagt, er will, ich glaube, ultra aggressiv an dieses Spiel gehen. Und es gab diese wunderbare Szene relativ früh im Spiel. Da lagen sie schon in Führung, glaube ich. Aber dann war es ein 4. und kurz, noch in der eigenen Hälfte.
Stimmt.
Und sowohl Kommentator als auch Tony Romo, beide so, ah ja, gehen sie nicht für. Ah ja, die täuschen an. Ja, ja. Und auf einmal gehen sie dafür und alle waren so, what? Okay, der hat das wirklich ernst gemeint. Und das, finde ich, hat man gemerkt, gerade am Anfang, die wollten hier früh klar machen, wer hier gewinnen muss und für wen es um nichts mehr geht. Und das haben sie halt auch geschafft.
Genau. Und viel mehr kannst du auch nicht mitnehmen aus dem Spiel. Also, ich habe einen kleinen Kritikpunkt aus Denvers Sicht, weil ich ehrlich gesagt fand, in so einem Matchup gegen diese Backup-Chiefs-Defense, selbst da haben sie den Ball, konnten sie den Ball nicht wirklich gut laufen. Also sie hatten halt das Quarterback-Run-Game. Aber davon abgesehen, fand ich das eher überschaubar. Ansonsten aber war es auf beiden Seiten des Balls eben quasi der Best Case. Und es hat aber ehrlicherweise auch nicht viel Aussagekraft mit Blick dann auf die kommende Woche.
Nö, aber ich glaube, fürs Gefühl ist das sehr, sehr gut. Gerade zu Null zu spielen. Ja, wie gesagt, gegen die Backup-Chiefs. Aber es sind immer noch die Chiefs, es ist immer noch Andy Reid. Der will auch nicht zu Null spielen, beziehungsweise keine Punkte machen. Deswegen, ich glaube, das ist für das Broncos-Selbstvertrauen sehr, sehr gut gewesen. Aber damit war natürlich auch das Dolphins-Ergebnis irrelevant. Aber sie haben auch verloren. Im vielleicht letzten Spiel von Aaron Rodgers, zumindest für die Jets, der unter anderem seinen 500. Touchdown-Pass in der Regular Season geworfen hat. Er ist der 5. Quarterback, der das geschafft hat. Und die Jets schlagen die Dolphins mit 32-20.
Ja, einfach zu viele Fehler bei Miami. Turnover, Fehler in der Red Zone. A-Chain war der eine Lichtblick. Malik Washington hatte ein paar Flashes, aber ansonsten keine Konstanz. Huntley hat echt auch einige Würfe deutlich verfehlt. Teilweise auch dann für die zu Turnovern geführt haben. Und dann Defense. Ich fand defensiv, sie hatten einen guten Stretch in dem Spiel. Sie hatten ja auch ein paar Big Plays defensiv. Aber dann eben hinten raus doch zu viel zugelassen. Irgendwo auch ein Sinnbild für ihre Saison. Miamis Defense, die am Anfang der Saison echt ganz gut aussieht und dann aber deutlich nachgelassen hat. Also, ich habe es ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet bei den Head Coaches. Da sind jetzt super viele Fragezeichen bei Miami. Tyreek Hill hat nach dem Spiel gesagt, dass er weg will. Einfach mal, kann man machen.
I'm out.
Genau.
Er will das Beste für seine, er will, was hat er gesagt? Ja. Er muss die richtige Karriere, Entscheidung, das Beste für seine Karriere machen. Und das bedeutet offensichtlich nicht, bei den Dolphins zu bleiben.
Anscheinend nicht, nee. Tour jetzt halt wieder mit so ein paar Injury-Fragezeichen, jetzt mit der Hüfte in die Offseason. Die Offensive Line braucht einen Overhaul. Die Defense ist in mehreren Spots alt. Also in meinen Augen, Roster-Building-technisch, musst du eigentlich dieses Kapitel jetzt schließen, sich eingestehen, so mit dem Kern ist vorbei. Was dann heißen würde, ne, vielleicht wirklich, also wahrscheinlich wirklich Hill traden, Ramsey, weiß ich nicht, so einen kleinen Rebuild einleiten. Aber das ist halt die Frage, ist jetzt für 2025 für GM und Headcoach richtig viel Druck drauf? Weil dann manövrieren sie sich vielleicht noch mehr in diese Sackgasse rein. Und auf der anderen Seite, was war dein Gefühl? Ich glaube nicht, dass Aaron Rodgers done ist. Also den gestern zu sehen, wie der da teilweise auch noch mal, also wer wirklich
der, der wollte richtig was zeigen,
richtig
das hat
Spaß
man gemerkt.
Hatte, genau. Ja. Ich bleib dabei, vielleicht Tennessee, vielleicht Pittsburgh. Der Arm hat auf jeden Fall noch was im Tank, das hat man gestern gesehen.
Ich glaube auch nicht, dass Schluss ist. Dafür waren die letzten Spiele, das war ja nicht das einzige gute Spiel von ihm, jetzt in der zweiten Saisonhälfte. Dafür hat er zu gut gespielt, außer er hat die Motivation verloren, so ein bisschen, wollte jetzt einfach vielleicht noch diese Benchmark, diesen 500. Pass. Ich meine, dass Spielern sowas bedeutet, da sprechen wir gleich bei den Bucks vielleicht kurz drüber. Aber es kann natürlich auch sein, dass er noch bei den Jets bleibt. Also es soll jetzt Gespräche geben mit ihm und dem Owner, aber auch noch den allen Ownern sozusagen, also den Gebrüdern Johnson. Und er hat es, also das, was ich gelesen habe, was er gesagt hat, klang auch noch so, als würde er sich das sehr weit offen halten und vielleicht sogar fast Prio Jets, also wenn die mit ihm weitermachen wollen, dass er dann sagen würde, ja, okay. Aber ja, ich bin da super unentschlossen. Aber ich glaube mittlerweile auch, dass er nicht aufhören wird, zumindest.
Die Frage spezifisch für die Jets für mich wäre eben, limitiert dich das in deiner Headcoach-Suche? Also kriegst
definitiv
du vielleicht einen Headcoach, den du haben willst, aber nicht deswegen, weil dann solltest du es auf keinen Fall machen. Wenn wir sagen, keine Ahnung, wir wollen irgendwie Headcoach X, der ist fein damit, Rodgers noch ein Jahr, dann also, sage ich auch ehrlich, ich weiß, also es kann gut sein, dass Rodgers die beste Quarterback-Option für die Jets 2025 ist.
Ja, das finde ich gar nicht so. Also die Aussage finde ich gar
also
nicht so.
Also was ist die Alternative?
Aber
die werden nicht Sam Darnold zurückholen. Ich meine, was?
Nee,
die werden keinen Starter im Draft, keinen sofortigen Starter im Draft finden, da wo die picken. Ja, was machst du dann? Dann holst du Justin Fields oder was für ein Jahr?
Also natürlich würde ich das in der Headcoach-Suche limitieren, aber auch dein Owner limitiert dich in der Headcoach-Suche.
Das stimmt, ja.
Ben Johnson kriegst du noch nicht dahin.
Nein, sicherlich.
Deshalb, also ich meine, vielleicht hilft es dir ja sogar auch. Also es gibt bestimmt Headcoach-Kandidaten, die sich wünschen würden, auch wenn es vielleicht die letzte Saison ist, mit einem Hall-of-Fame-Quarterback nochmal zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das ist schon reizvoll für den einen oder anderen Headcoach.
Also
vor allem
kann ich mir auch vorstellen.
Vor allem ist ja, hast du ja etwas, was du bei vielen anderen Teams nicht hast, die auf Coaching-Suche sind.
Wollte ich
nämlich
grad sagen.
Die Möglichkeit, einen sicheren NFL-Starting-Kaliber-Quarterback zu haben.
Wollte ich auch gerade sagen. Du, wenn du jetzt als neuer Headcoach dahin kommst und Rodgers bleibt, dann weiß ja auch jeder, 2025 ist ein Übergangsjahr. Und dann aber zu wissen, wir haben zumindest so eine Baseline auf der Quarterback-Position, kann schon auch
und
Value haben.
Und selbst wenn das, also so sicher, wie man sich mit einem, was ist er jetzt, 41 Jahre alten Quarterback halt sein kann, der dann in seine, ich glaube, 21. Saison auch geht. Aber selbst wenn das dann halt nicht so richtig funktioniert, weil Aaron Rodgers vielleicht einbricht, dann bist du auch nicht ganz so unter Druck, als wenn du jetzt einen handverlesenen Quarterback da reinholst und der überhaupt nicht funktioniert.
Und ich bleib dabei, dass du, wenn wir jetzt auf den Quarterback-Markt gucken, Draft und Free Agency, ich glaube nicht, dass sie für jetzt spezifisch für 2025, für diese eine Saison, eine bessere Lösung finden. Weil die Alternative wäre dann eben Justin Fields, Andy Dalton, James Winston, so diese Kategorie.
Nee. Dafür bist du ja eigentlich auch noch Klar, der Roster wird sich verändern, gerade mit wechselndem Coaching-Staff und GM. Okay, aber du hast ja wirklich einige Säulen. Du hast ja mehr Säulen als viele andere Teams, die jetzt im Umbruch stecken. Du hast eigentlich eine Defense, die vor einem Jahr noch mit ähnlichem Personal eine der besten Defenses der Liga war. Also ich glaube, da gibt es schon was, was auch reizen kann als möglicher Headcoach. Oder als Headcoach-Kandidat. Lass uns noch mal eben auf die NFC schauen. Die NFC South, also die war deutlich spannender, zumindest im Laufe des Spiels. Letztendlich gab es da jetzt auch keine großen Sensationen, aber sie war spannender, weil die Bucks und Falcons waren im Fernduell. Die Bucks hatten den Vorteil, die mussten nur gewinnen, um in den Playoffs zu sein, indem sie die Division gewinnen. Und die Falcons mussten darauf hoffen, dass die Bucks verlieren. Es sah lange aber nach Peak NFC South aus, nämlich dass beide einfach verlieren und die Bucks so in die Playoffs kommen. Letztendlich hatten die Bucks ein eigentlich super einfaches Matchup gegen sehr dezimierte Saints. Aber, ich meine, ich habe es vorher noch angesprochen, vor einer Woche noch eine überragende Bucks-Offense und dann wieder diese Inkonstanz dieser Offense, die wackelig aussah, die unsauber war. Baker Mayfield auch insbesondere, vor allem in der ersten Halbzeit. Die Defense hatte dann auch noch überraschend Probleme in der ersten Halbzeit. Dafür in der zweiten Halbzeit umso besser gewesen. Aber es sah wirklich lange danach aus, als würden die Bucks hier stolpern. Erstes Mal in Führung gegangen, Ende drittes Viertel. Aber dann haben sie auch den Sack zugemacht und diese Führung nicht mehr hergegeben.
Für mich gibt es aus Bucks Sicht zwei größere Takeaways. Der eine ist, die Offense kann sehr wild werden, wenn Plan A nicht klappt.
Ja, das wussten wir aber vorher. Das ist kein neuer Takeaway.
Nee, das stimmt. Aber wir haben es hier nochmal unterstrichen gesehen im letzten Spiel von den Playoffs. Und wild, will ich auch klar sagen, wild kann ja auch positiv sein. Baker Mayfield hat einige Plays auch, die wild waren, im positiven Sinne gemacht. Aber eben, du siehst sehr, sehr schnell, wenn der Rhythmus nicht da ist.
Ja.
Und die Defense ist echt ein Problem in Coverage. Und to be fair, 3 von 4 Startern in der Secondary haben nicht gespielt. Mhm. Und wir haben oft genug gesehen dieses Jahr, wie anfällig diese Bucks-Coverage sein kann. Wenn dann auch noch mehrere Backups starten, klar, dann wird es nicht besser. Das kann trotzdem nicht der Anspruch sein gegen Spencer Rattler und wirklich ja die Überreste der Saints-Offense, dass du da in der ersten Hälfte so viel zulässt. Und Rattler hat auch in der ersten Hälfte, das war wieder so die typische Spencer-Rattler-Achterbahn, er trifft halt dann 3, 4, 5 von diesen schwierigen Dingern, die er super platziert, die er zwischen Verteidiger, Überverteidiger in enge Fenster reinkriegt. Was ich aber echt überraschender fand, war, wie schwer sich die Bucks offensiv damit getan haben, das Spiel in den Griff zu kriegen. Weil vom Matchup her dachte ich, dass es fast egal ist, ob die Saints hier 2, 3, 4 Big Plays treffen. Ja. Weil die Bucks das einfach offensiv mit dem Run-Game kontrollieren. Und das war einfach nicht der Fall. Erste Hälfte haben die den Ball wirklich nicht gut bewegt. Und es war ein komisches Spiel. Die Bucks hatten den Ball ja auch gefühlt kaum in der ersten Hälfte, weil die Saints selbst so lange Drives hatten. Zweite Hälfte war dann ein anderes Bild. Und Baker hat einiges am Boden kreiert, was ja auch unterstreicht, dass es halt nicht so rund lief wie in den letzten Wochen. Der hat einiges spät im Play gemacht. Er hat aber auch negative Plays gemacht. Die Interception war mies, über die Mitte. Safety nicht gelesen, wirft ihn direkt zu ihm. Er hat ein paar Mal, hat Evans ein, zwei Mal überworfen. Er war schon irgendwie Achterbahn, aber er hat auch wirklich viel Positives gemacht, eben in einem Spiel, in dem sie es von ihm gebraucht haben, weil eben Plan A nicht so richtig funktioniert hat. Jalen McMillan sah richtig gut aus. Der hat mehrere Big Plays gemacht. Dieser Shot bei 4. und 8, wo er sich dann die Strafe mit dem Jubel da reinholt. Aber dass er den fängt, wenn das nicht klappt, dann weiß ich nicht, ob die Bucks das noch drehen. Weil da waren sie 6 Punkte im Rückstand, 4. und 8. Super Play. Und 2 Plays später fängt er den langen Touchdown.
Hat sich ja, also niemandem ist das, war das unangenehmer und es ist näher gegangen als ihm, wie man gesehen hat, sich bei allen gefühlt an der Sideline entschuldigt. Und ja, muss er wissen, dass er so nicht jubeln darf. Gleichzeitig möchte ich hier nochmal unterstreichen, was für ein Quatsch das ist. Diese First-Down-Geste, wo man vielleicht eine Pistole rauslesen kann.
Ja.
Mein Gott, es sind halt Zeigefinger und Mittelfinger, die nach vorne zeigen und der Daumen nach oben. Ja, so zeigt man eine Pistole, aber man kann so auch einfach. Was ist? Man darf aber noch mit nur dem Zeigefinger, korrekt? Weil das machen ja ständig Leute und das ist dann
ehrlich
keine
gesagt,
Pistole oder was?
Also ich glaube ehrlich gesagt, oder in meinem Verständnis, der Jubel, wie McMillan ihn gemacht hat, hätte ich jetzt nicht mal eine Flagge gesehen. Weil ich meine, wir hatten einige Jubel dieses Jahr, die ja wirklich so eine Pistole, irgendwie eine Schusswaffe simulieren, so in der Richtung klar erkennbar waren. Ich habe das mehr als so ein First-Down-Zeichen gesehen von McMillan gestern.
Das war ja auch nur ein First-Down-Zeichen.
Genau.
Aber deswegen. Ich glaube tatsächlich, dass es wirklich auch. Also, wenn er nur den Zeigefinger genommen hätte, nicht den Mittelfinger nochmal dazu, sein. Dann wäre es was anderes gewesen. Aber ey, Leute, wir reden von einem Land, wo jeder Hinz und Kunz eine Knarre haben darf, aber auf dem NFL-Feld darfst du nicht eine also nicht. Die wollen ja nicht mal eine Pistole darstellen.
Es war wirklich einfach nur nach vorne zeigen, ja.
Oh, es ist wirklich aber so absurd.
Er hat den langen Touchdown dann beim Zweiplay später. Er hat alles wieder gut gemacht, dann spielt letztlich keine Rolle mehr. Ja, es war eine Summe aus. Die Bucks hatten früh ein paar Strafen. Ich fand es sehr auffällig, wie häufig der erste Read nicht da war. Und das ist das zweite Spiel, das ich von den Saints in den letzten Wochen gesehen habe, wo sie das hinkriegen. Das war jetzt gegen Tampa Bay so. Und zwar gegen Washington so. Auch eine Offense, die ja viel First Read abhängig ist im Passing Game. In beiden Spielen haben sie das echt gut geschafft, da diesen ersten Read wegzunehmen. Und dann hat es gewackelt offensiv. Und die First Down Plays, die Screens, da saßen sie teilweise super drauf, haben da mehrere von denen im Backfield gestoppt. Ja, also nicht das Spiel, mit dem du dich unbedingt in die Playoffs verabschieden willst, aus Bucks Sicht. Nee. Aber gut, am Ende dann doch die Offense, spät im Spiel, viertes Viertel, da haben sie es dann offensiv in den Griff gekriegt.
Und wir wissen, zu was die Bucks Offense in der Lage sein kann. Die Falcons auf der anderen Seite, ich meine, letztendlich war es egal, weil die Bucks dann doch gewonnen haben. Aber mit so einem Spiel hast du halt auch keine Playoffs verdient. Sie verlieren gegen die Panthers mit 38-44. Respekt an Bryce Young, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Aber in einem Must-Win-Spiel für die Falcons gegen ein Team, für das es um gar nichts mehr geht an diesem letzten Spieltag, 44 Punkte zu kassieren, mit einer Defense-Performance aus der Hölle, da fehlen mir wirklich die Worte.
Ja, ich hatte ja das Falcons-Spiel und wir haben immer wieder eben live Zwischenstände eingeblendet, wenn in Tampa was passiert ist. Und es war halt wirklich so von der Dynamik her, Bucks liegen zur Halbzeit hinten, Saints machen wieder ein Field Goal. Es ist immer noch irgendwie entweder eng oder Tampa Bay sogar hinten. Und ich hatte zu fast keinem Zeitpunkt bei unserem Spiel das Gefühl, dass Atlanta, selbst wenn sie diese Vorlage kriegen, das wirklich ausnutzen wird. Es gab diesen Stretch vor der Halbzeit. Wo sie erst einen längeren Touchdown-Drive hatten, wo ich zum ersten Mal den Eindruck hatte, dass sie wirklich kollektiv mit dem Run-Game einen Drive kontrollieren, also kollektiv im Gegensatz zu Einzelleistung von Bijan Robinson. Davon gab es nämlich viele in dem Spiel, der war super. Und dann nächster Touchdown-Drive, diese Hurry-Up, wo sie dann ganz am Ende noch zwei Shot-Plays Richtung Drake London nehmen und der zweite ist dann der Touchdown. Und da hat sich so ein bisschen angefühlt, okay, vielleicht jetzt doch die Kontrolle für Atlanta in dem Spiel. Aber die Defense hat ihnen letztlich keine Chance darauf gegeben. Die Panthers haben immer wieder riesige Löcher mit dem Run-Game gerissen. Bryce Young, nächstes gutes Spiel von ihm. Wieder so ein paar Touch-Pässe downfield in ganz kleine Fenster. Wieder am Boden selbst kreiert. Und das ist dann einfach echt enttäuschend, dass jetzt nach all dem, was auf der Quarterback-Position in Atlanta dieses Jahr los war, am Ende die Defense von Raheem Morris dann so ein Spiel abliefert. In einem Spiel, also bis kurz vor Schluss, ich meine, das ging in die Overtime, bis kurz vor Schluss sah es doch so aus, als könnten sie wirklich mit dem Sieg in die Playoffs kommen.
In Overtime dann nicht mehr,
genau. Und das war aber letztlich die Story für mich. Eben mehr Fehler, schlechte Defense, keine defensiven Big Plays, kein Pass Rush, miese Run-Defense, dass Panics dann wieder ein bisschen up and down war. Und es war nicht nur er, also er hat wieder ein, zwei Dinger verfehlt, aber auch ein paar Drops bei den Receivern drin gewesen. Die Interception, die nicht auf ihn ging, sondern auf McLeod, wo der Ball hochgetippt wird. Letztlich drei gravierende Fehler für Atlanta, habe ich mir notiert. Der Turnover on Downs beim zweiten Drive davor, bei Third Down, also bevor sie den Turnover on Downs haben, lässt Drake London den Ball fallen. Die Interception eben, wie gesagt, auf McLeod und ein verschossenes Field Goal. Das waren dann letztlich drei gravierende Fehler. Und dann so ein High-Scoring-Game, in dem der Gegner nicht diese Turnover-Fehler drin hatte, dann verliert man das eben auch. Aber ja, es ist ein bisschen besseres Gefühl wahrscheinlich für Falcons-Fans, dass es nicht so war, dass sie mit einem Sieg reingekommen wären, weil dann wäre es ja jetzt, also, würde ja jetzt alles brennen. Aber ich gehe schon mit sehr, 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 sehr negativen Eindruck raus aus der Saison, weil Panics hat Flashes gezeigt jetzt in den drei Spielen, aber eben erwartbar up and down und die Defense einfach eine Enttäuschung.
Tja, eine Saison zum Vergessen, mit allem Drum und Dran. Ich meine, Das ist ja so absurd, wenn die Falcons hier mit einem Rookie-Quarterback, was war jetzt letztendlich der Rekord? 8-9. Mit einem Rookie-Quarterback 8-9 in seinem ersten Jahr gehen und knapp die Playoffs verpassen, am letzten Spieltag sagst du so, ja, kann man drauf aufbauen. Aber mit dem Wissen, dass man halt Unsummen gerade in einen Free Agent Quarterback dann auch noch zusätzlich investiert hat, ja, lässt das halt ganz anders aussehen. Extrem enttäuschende Saison von den Falcons.
Wir haben gestern auch drüber geredet, dann am Ende der Sendung. Du hast hier ein 5-12 Panthers-Team und ein 8-9 Falcons-Team und aus Panthers-Sicht gehst du mit einem viel besseren Gefühl aus der Saison, weil du eben diese Flashes von Bryce Young hattest im letzten Saisondrittel. Ja. Dass die Defense noch weit weg ist, wissen wir alle in Carolina.
Das wussten wir auch vor der
Saison. Genau. Und dann kriegst du aber halt von deinen jungen Playmakern hier und da einen Jalen Coker, der ein paar Plays macht und Jatavion Sanders, der ein paar Plays macht. Xavier Leggett immer wieder mal was gemacht. Du hast das Run-Game. Also du gehst mit so einem positiven Gefühl irgendwie raus, während die Falcons, die letztlich 3 Spiele mehr gewinnen in der Saison. Aber, boah, da ist jetzt die nächste Frage, wann entlässt du Kirk Cousins und wie sieht dann Panic nächstes Jahr aus und was kannst du machen, um diese Defense zu fixen? Ja, irgendwie nicht so ein schöner Geschmack am Ende der Saison.
Schauen wir noch auf die weiteren Spiele. Am Samstagabend hatten wir ja noch ein Spiel, Ravens gegen Browns, 35-10 für die Ravens, damit die AFC North vorzeitig zu dem Zeitpunkt klar gemacht. Die Commanders hätten den Nummer 6 Seed in der NFC noch verlieren können. Sah auch zwischenzeitlich danach aus. Am Ende haben sie doch noch gewonnen gegen die Cowboys mit 23-19.
Ja, das war für mich so ein typisches Woche 18 Spiel.
Ja.
In dem es bei Washington so gewirkt hat, als wären sie halbgar in dieses Spiel reingegangen. Wahrscheinlich wussten die Starter auch, dass sie an irgendeinem Punkt rausgenommen werden. Und so jedenfalls haben sie gespielt. Du kommst in das Spiel, direkt Protection, mehrfach gepennt. Daniels kassiert früh ein paar Hits.
Ja, Michael McLaurin Parsons lässt Bälle fallen. 12 Sacks in der ersten Halbzeit, oder nicht?
Ja, genau, eben, ja. Zacchaeus lässt einen Ball fallen. Sie haben den Muff-Punt. Also das hat so gewirkt, als wären die Starter zwar physisch auf dem Platz, aber mit dem Kopf schon in den Playoffs. Und als dann Mariota reinkam und sie ein paar Wechsel gemacht haben, auf einmal lief die Offense. Auf einmal war ein anderer Zug drin, sie haben den Ball bewegt, Mariota hatte ein gutes Spiel. Auch hier so, ich würde hier gar nichts mitnehmen aus Commanders Sicht Richtung Playoffs. Das war halt ein Spiel, in dem sie, ja, also ich habe den Eindruck, wie ich gehabt, halbgar in dieses Spiel reingegangen sind und letztlich dann war es ja sogar irrelevant, weil die Packers auch verloren haben. Sie hätten auch mit der Niederlage den sechsten Seed behalten. Aber ja, klar, es war ein komisches Spiel. Sie gehen aber zum ersten Mal seit 2020 in die Playoffs, zum ersten Mal seit 91 für die Commanders, dass sie 12 Spiele gewinnen. Also sie gehen jetzt mit dem Sieg jetzt 12-5. Und das hat Washington lange nicht gesehen.
Das hat auch niemand kommen sehen, ehrlicherweise.
Nein.
Nicht mal die Leute, die an Jaden Daniels geglaubt haben, mich damit gemeint. Ja, aber ich glaube, man muss aus so einem Spiel dann eher mit einem positiven Gefühl rausgehen, weil sie gewinnen ist dann ja sogar noch mit den Backups und andere Backup-Teams haben verloren. Und sie
die komischste Nummer in dem Spiel war eigentlich, dass bei den Cowboys auf einmal Trey Lance dann gestartet hat. Ich weiß nicht, also ist ja okay, dass du sagst, du willst
Trey Lance
mal sehen, aber den dann ein Spiel reinzuwerfen, ja, keine Ahnung. Ich meine, sie haben den Ball bewegt, Red Zone war halt das Problem. 1-6 am Ende in der Red Zone, kurze Field Goals statt Touchdowns, das war der Unterschied hier. Commanders waren 3-3 in der Red Zone. Weiß ich jetzt auch nicht, wieso du da Trey Lance einmal reinschmeißt. Vielleicht ein Zeichen dahin, dass McCarthy wusste, er behält seinen Job.
Vielleicht. Ganz vielleicht.
Ganz vielleicht.
Die Packers, du hast gerade gesagt, letztendlich haben die selber verloren und deshalb keine Chance mehr auf den Nummer 6 Seed gehabt. Sie sichern sich mit der Niederlage den Nummer 7 Seed quasi. Aber eine Niederlage gegen die Bears und ein Spieltag zum Vergessen für Green Bay, weil erst musste Christian Watson direkt wieder raus. Der hat ja die letzten Wochen verletzungsbedingt gefehlt. Danach Jordan Love mit Ellbogenverletzungen raus. Und dann kassieren sie am Ende noch ein Walk-off-Field-Goal des Erzfeinds, der das erste Mal seit 2015 im Lambeau Field gewinnen konnte.
Crazy.
24-22 gewinnen die Bears am Ende. Die das auch noch mal gebraucht haben, so ein Erfolgserlebnis am Ende des Jahres. Ja. Aber für die Packers wirklich, kein guter Spieltag.
Nee, und die Story war dann ja auch sehr schnell, was ist mit dem Ellbogen von Jordan Love? Weil Ellbogenverletzung beim Quarterback, das kann ja durchaus sehr, sehr negativ werden. Matt LaFleur hat nach dem Spiel Entwarnung gegeben, hat gesagt, das wäre eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, dass sie ihn nicht wieder reingebracht haben. Love ist ja so, er ist jetzt auf den Ellbogen draufgefallen mehr. Also es war ja nicht so, dass er es jetzt irgendwie überdehnt hätte oder irgendwie sowas in der Richtung, sondern mehr so wie ein Schlag drauf. Klingt jetzt alles so, dass es kein Problem sein wird fürs Playoff-Spiel gegen die Eagles. Aber natürlich werden wir da dann Richtung Donnerstag noch mal drauf gucken.
Die Texans haben die Titans geschlagen, 23-14. Ein weiteres Team, das früh die Starter geschont hat. Es ist jetzt nicht der Selbstvertrauensboost für die Playoffs gewesen, den man sich vielleicht erhofft hat. Aber wie gesagt, es waren dann auch die Backups
drauf. Ich meine, CJ Stroud, 6 von 6, ein Touchdown.
Ja.
War so ein bisschen, das wolltest du jetzt vielleicht noch mal sehen. Und dann nimmst du die Offense halt auch runter. Und ja, klar, die Story dieses Spiels ist natürlich, dass die Titans ja jetzt in eine interessante Offseason gehen, weil sie eben, nachdem das jetzt doch wir dachten, na, Patriots, Browns, Giants. Auf einmal haben jetzt doch die Titans den Nummer 1-Pick und jetzt haben sie alle Karten in der Hand, was sie Quarterback-mäßig machen wollen.
Die Colts schlagen die Jaguars in Overtime 26-23. Die Backup-Eagles schlagen die Giants mit 20-13. Ich weiß nicht, ob du da was hinzuzufügen hast.
Nee, habe ich so viel nicht Relevanz gesehen, auch, ehrlich gesagt. Ja. Nee. Also die Frage für mich war halt wirklich, ob nachdem ich die Inactives von den, wir wussten, dass die Eagles schon, aber nachdem ich die Inactives dann gesehen habe, habe ich mich schon so gefragt, das könnte ich mir vorstellen, dass die Giants das sogar noch gewinnen.
Tanner McKee, letztlich. Also ich habe es nur in der Red Zone
Tanner
gesehen.
Tanner McKee, ja.
Aber hatte ein paar gute Plays auf jeden Fall.
Da gab es ja durchaus auch in Eagles-Kreisen so Diskussionen, sollte der nicht, also schon vor diesem Spiel, schon vor der Saison, sollte der nicht der Backup sein und nicht Kenny Pickett? Mal gucken.
Nach dem Spiel sind seine Aktien auf jeden Fall gestiegen. War nicht so schlecht. Die Chargers haben die Raiders geschlagen, 34-20.
Ja, Offensive Line ist jetzt was bei den Chargers, das wir Richtung Samstag im Auge behalten müssen. Rashawn Slater hat nicht gespielt, Pipkins hat deswegen Tackle gespielt, musste auch verletzt raus und die spielen gegen Houston. Und das ist jetzt nicht der schlechteste Pass-Rush. Ansonsten, ja, zäher Start, dann ist die Offense aufgewacht. Quentin Johnston, ein paar richtig gute Plays gemacht, hatte auch das in jeder Metric produktivste Spiel seiner bisherigen NFL-Karriere. Und Brock Bowers müssen wir hier noch mal erwähnen. 112 Catches. Malik Nabers war ja zwischendurch auf
in der Saison.
Nicht gestern.
Ich dachte, hat er jetzt Jahre
auch denkbar.
Ja, das wäre schon, auffällig, ja, das auffällig gewesen. Viel. Das hätte ich, glaube ich, mitbekommen, wenn er 112 Catches gehabt hätte. Naja.
Nabers hatte ihn ja zwischendurch überboten, statt bei 109. Das wäre dann schon der neue Rookie-Reception-Rekord gewesen. Bowers eben mit 4 Catches am Sonntag für den Rekord und das als Tight End.
Die Seahawks gewinnen gegen die Backup-Rams mit 30-25. Und die Cardinals haben nochmal gezaubert gegen die 49ers, 47-24.
Ja, also Seahawks, guter Tag für Geno Smith. Ich weiß nicht, hast du das mit seinem Vertrag also mitgekriegt? Der hatte 3 Escalators noch, bonusmäßig in seinem Vertrag. Hat die alle erreicht gestern mit dem
Stark.
Mit was Passing Yards, Completion Rate, alles so Season-Stats und Wins angeht, weil die Seahawks das Spiel gewonnen haben. Jeder davon hat ihm $2 Millionen gebracht. Also Geno geht $6 Millionen reicher aus Woche 18 raus. Kann man zumindest mal machen. Und auf der anderen Seite fand ich es schon witzig, weil es war so ein richtiges Jimmy Garoppolo-Game. 53% Play-Action, 18 von 22 für 174 Yards und 2 Touchdowns bei Play-Action.
Natürlich.
Ohne Play-Action, 9 von 19, 160 Yards, eine Interception.
Klar.
Klassiker.
Ging die über die Mitte? Klassiker. Ich habe nichts von diesem Spiel gesehen. Ging die über
die
Mitte?
Viel kurz und ja, also so, ne, das typische Jimmy Garoppolo-Spiel. Und die Cardinals auf in dem anderen Spiel. Ich hatte ja gesagt, ich glaube, für Arizona ist das Spiel wichtiger, weil du dich nochmal mit einem positiven Gefühl verabschieden willst. Das haben sie offensiv auf jeden Fall gemacht. Kyler nochmal gutes Spiel, Trey McBride gutes Spiel, Marvin Harrison mit einem tollen Touchdown-Catch. Defensiv nicht so wirklich. Also die Niners mit Backup-Quarterback haben den Ball sehr, sehr gut offensiv bewegt in dem Spiel.
Ja, und diese Vertragsgeschichten, die sind immer Thema am letzten Spieltag, aber gestern auch nochmal sehr auffällig. Also Von Miller zum Beispiel mit dem Sack. Mhm. Aber dann bei dem Bucks-Spiel, das wollte ich nämlich noch ansprechen, habe ich eben vergessen. Stimmt. Wirklich eine schöne Szene, weil da geht's, glaube ich, gar nicht mal so um jetzt die, ich weiß nicht, 3 oder 3,5 Millionen mehr, die Mike Evans im allerletzten Play des Spiels verdient hat. Ihm fehlten 5 Yards, um die 1000-Yard-Marke über die Saison zu knacken. Und die Bucks hätten einfach nur abknien können. Die waren durch, das Spiel war gewonnen. Aber nein, sie haben noch ein Play gecallt. Jeder wusste, dass es auf Mike Evans geht. Und er holt tatsächlich noch diese 5 Yards. Und wirklich das ganze Team hat sich für ihn gefreut. Und wie gesagt, ich glaube nicht so unbedingt, dass es da um diese 3 Millionen geht. das ist dann, also klingt zwar absurd, aber das ist, glaube ich, für Mike Evans dann auch nicht mehr ganz so entscheidend. Es geht vor allem um das Prestige, um diese 1000-Yard-Saison, wo er jetzt, glaube ich, die zweitmeisten hinter Larry Fitzgeralds hat in der Geschichte.
Genau, also er hat mit der Saison den Rekord von Jerry Rice eingestellt.
Ah, Jerry Rice genau, eingestellt.
Und ja, also ich glaube,
aber einer ist doch noch, ist nicht einer noch vor ihm? Nee, du hast recht,
Ich glaube nicht, oder?
Larry Fitzgerald hat zwei weniger.
Also es ist ja die Streak halt auch. Es sind ja 11, also 11 in Folge. Ich meine, Mike Evans spielt erst 11 Saisons. Es sind 11
genau.
In Folge mit 1000 Yards.
Ich meinte insgesamt in einer Karriere. Da hat Jerry Rice nämlich noch mehr. 14. Ja,
da hat er noch mehr, genau.
Und Mike Evans
genau, hat es war 11 eben dieser
und
ist Streak,
damit Platz 2. So, ja.
11 in Folge, genau. Und ja, ich glaube absolut auch, dass die 1000 Yards in dem Fall primär das waren,
ja,
was da aus war.
Das ist auch, also er war vorher mit Randy Moss gleich auf mit 10 Saisons und alleine jetzt die alleinige Nummer 2 zu sein. Sowas ist für Receiver, für NFL-Spieler sehr relevant und ich glaube, da ging es vor allem darum. Aber war eine schöne Szene, war eine sehr, sehr schöne Szene. Ja. Lass uns den zum Abschluss einen Blick auf das Wildcard-Wochenende werfen, das ich ja besonders gerne mag. Du freust dich dann auf eine Woche später. Samstagabend starten wir rein mit Chargers gegen Texans. Wir haben Samstagnacht die Steelers gegen die Ravens. Dann Sonntag 19 Uhr Broncos gegen Bills. Danach Packers gegen Eagles. Sehr interessantes Spiel. Mhm. Sunday Night Game Commanders gegen Bucks. Eins der offensten Spiele in meinen Augen. Monday Night Game zum Abschluss. Vikings gegen Rams. Mhm. Da sind sehr schöne Partien mit dabei. Ja. Und ich sag's jedes Jahr wieder, aber du willst nicht hören. Wildcard-Runde für mich, ja, die sportliche Qualität kommt dann eine Woche später. Aber ich finde, es gibt immer so ein paar richtig intriguing Matches an diesem Wildcard-Wochenende.
Gibt's, aber wir haben halt auch 2 9-Punkte-Lines. Muss man, also es gibt halt einfach immer 2, 3 Spiele, wo du einen klaren Favoriten hast. In dem Fall sind es die Ravens und die Bills jeweils.
Ja, umso schön, Favorit. Aber umso geiler wäre da ein
Außenseiter-Sieg,
weil in der Divisional Round bin ich der Meinung, egal wer wo gewinnt, also klar, wenn dann mal ein Außenseiter die Wildcard-Runde übersteht und dann gegen die Nummer 1 Seed spielen muss, okay.
Ja.
Aber da ist die sportliche, die qualitative Dichte ist da größer in der Divisional Round, aber in der Wildcard-Woche ist irgendwie. Ist irgendwie ein bisschen
mehr Storylines-mäßig, so mehr, ja, genau. Ja, ein bisschen Chaos möglich. Ja, und wir haben ja auch, also abgesehen von diesen beiden klaren Spielen, Texans, Chargers sind ihr Favorit bei den Buchmachern. Ich sehe sie auch vorne, aber das ist ein enges Spiel. Eagles, Packers, Eagles sind Favorit. Ich sehe sie auch zu Recht als Favorit, aber Green Bay, glaube ich, kann ein Matchup sein, das ihnen Probleme bereitet.
Ja.
Und Bucks, Commanders ist auch ein enges Super Spiel. Bucks offen. Sind hier Favorit, aber also wir haben gesehen, wie Jaden Daniels Spiele an sich reißen kann. Und Rams Vikings sowieso. Das ist, glaube ich, der engste Spread auch.
Ehre, wem Ehre gebührt. Ich habe es am Donnerstag leider vergessen, denn es sind ja die Fantasy-Saisons zu Ende gegangen.
Mhm.
Und da haben wir gar nicht. Habe ich den Gewinner der Hörerliga überhaupt erwähnt? Ich glaube das auch nicht. Ich glaube, ich habe das Thema komplett unterschlagen. Aber ich kann zuallererst mal den neuen deutschen Meister küren in unserer Downset Talk Fantasy Football Bundesliga, nämlich Robinho 97 ist der Gewinner der Downset Talk Bundesliga und wie ich gesehen habe, HSV-Fan. Auf der einen Seite sehr gut, auf der anderen Seite.
Geht doch nicht mit rechten Dingen zu hier.
Auf der anderen Seite kann man sagen, immerhin die Fans gewinnen irgendwas. Und in der Hörerliga hat Marv Hawks gewonnen und ist damit nächstes Jahr mit dabei. Glückwunsch an euch beide auf jeden Fall. Und Glückwunsch an dich. Ja. 17-16 gewinnt Adrian Franke unser Tippspiel. Kenny Pickett. Super, super bitter, weil ich ärgere mich, gegen die Jets getippt zu haben in einem Spiel. Ich habe irgendwie auf Tango Vailoa gehofft. Ich habe irgendwie auf Tua gehofft. Gegen Huntley, Rodgers letztes Spiel möglicherweise. Ärgere ich mich und ich habe mich schon bei dem Pick, ich glaube, man hat es gehört, sehr geärgert, dass du auf die Lions getippt hast, weil ich auch gedacht habe, also ich habe auch auf die Lions in diesem Spiel getippt, aber unabhängig davon habe ich auch gehofft, dass sie den Nummer 1 Seed holen, weil ich habe sie ja im Super Bowl und es ist natürlich deutlich einfacher, als Nummer 1 Seed in diesen Super Bowl zu kommen, damit den richtigen Tipp zu haben. Und dann musste ich irgendwie auf die Vikings hoffen, das hat sich von Anfang an irgendwie falsch angefühlt. wenn man diesen Podcast die Saison über gehört hat, weiß man warum. Ah, es ist ärgerlich, nach meinem Comeback dann am Ende mit einem Punkt zu verlieren.
Du hast eng gemacht, aber ehrlicherweise muss man sagen, jetzt am letzten Spieltag hast du. Naja, wobei, du hast auf Tua gehofft, ja, fair. Aber ich bin eben zurückgegangen zu einem alten Ding und das ist halt auf den besseren Quarterback setzen mit den Bengals. Das hat sich gelohnt.
Ja,
und
aber hast du die Statistik gesehen? Also, das klingt natürlich jetzt ganz toll, wie du das sagst. Ah, du hast draus gelernt. Du hast dieses Jahr, warte, ich finde die Statistik. Es gibt ja bei.
Auf die Bengals, ja, ich habe ein paar Mal auf die Bengals
getippt. Du hast sehr, sehr oft auf die Bengals getippt und meistens daneben, außer die letzten beiden Wochen. Also, du hast sehr oft auf Joe Burrow gesetzt und bist damit auf die Nase gefallen.
Vielleicht war er nicht immer der bessere Quarterback. Ich weiß ehrlich nicht, in welchen Spielen das war tatsächlich.
Also in den meisten Fällen, mit der Saison, die Joe Burrow gespielt hat, in den meisten Fällen wird er der bessere Quarterback gewesen sein. Das stimmt, ja. Da bin ich mir relativ sicher. Aber ja, Glückwunsch an dich. Zum dritten Mal in Folge, glaube ich, gewonnen.
Ich wollte gerade sagen, ja, Titelverteidigung mal 3. Ja. Weiß nicht, muss mal was von dir kommen.
Oh, ja, ich habe zumindest Spannung hier in dieses Tippspiel gebracht. Das muss reichen. Das war's auf jeden Fall für heute, unser Moon Talk zu Woche 18. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder natürlich mit unserer Preview auf das Wildcard-Wochenende in der NFL. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.